Und wenn ich höre, aber Frau Matschnick, ich lasse mich nicht verbiegen, ich bin authentisch, dann kriegen Sie von mir immer die Antwort, ja, sorry, tut mir leid, was können Ihre Mitarbeiter dafür? Mhm. Eine Führungskraft hat nicht die Aufgabe, authentisch zu sein, sondern die hat die Aufgabe, in eine bestimmte Rolle zu schlüpfen. Dafür wurde sie engagiert. Dafür wird sie auch bezahlt. Und es gibt so einen Satz, den ich immer wieder gerne loswerde. Man kann wahnsinnig authentisch im Positiven sein, wenn alles gut läuft im Unternehmen. Aber äußerst zurückhaltend und reflektiert im Negativen. Ja. Denn dann werde ich mit Argusaugen beobachtet. Und dann muss ich wissen, wie wirke ich.
Wirkungsvoll bist du dann, wenn du deine Wirkung kennst. Ein Podcast über die Reise zum Entdecken deiner Einzigartigkeit. Hier erfährst du alles, wie du mit deiner Persönlichkeit unverwechselbar wirst, deine Mitmenschen begeisterst und inspirierst. Dein Potenzial liegt in dir. Mache es sichtbar.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wirkungsvoll. Wirkung entscheidet, nicht unbedingt Kompetenz, nicht mal Inhalt, sondern wie wir auftreten, wie wir Raum einnehmen, wie wir wirken, in Gesprächen, in Meetings, auf Bühnen und Bildschirmen. Im Zeitalter der Digitalisierung stehen wir fast immer irgendwo auf der Bühne, ob im Zoom-Call, wenn wir präsentieren, oder vor der Kamera, für Social Media oder im Interview. Eines ist ganz klar, Wirkung ist kein Zufall. Wirkung ist Haltung, im wörtlichen wie im übertragenen Sinn. Unser Denken, Fühlen und Handeln, all das beginnt nicht nur im Kopf, es beginnt im Körper. Ob wir überzeugen, übersehen oder überhört werden, entscheidet oft nicht, was wir sagen, sondern wie wir wirken, durch Haltung, Stimme und Präsenz. Und das weiß mein heutiger Gast nicht nur aus psychologischer Sicht, sondern aus Erfahrung auf Spitzenniveau. Monika Matschning ist Diplompsychologin, Speakerin, Coach, Buchautorin und ehemalige Leistungssportlerin der österreichischen Volley-Nationalmannschaft. Körperspannung, mentale Stärke, Drucksituationen, das hat sie auf dem Spielfeld gelernt und bringt es heute auf die Bühne und in die Führungsetagen. Wir sprechen über das, was oft übersehen wird, aber alles beeinflusst. Embodiment, die Verbindung von Geist und Körper. Freu dich also auf ein Gespräch über Haltung, Einfluss und die leisen Signale, die alles verändern können. Herzlich willkommen, Monika Matschning.
Danke für diese schöne Einleitung, liebe Ina. Ich freue mich.
Sehr gerne. Monika, was ist denn anstrengender für dich? Ein Volleyballmatch mit der Nationalmannschaft oder ein Körperspracheseminar mit 5 Topmanagern?
Ich würde mal sagen, beides ist gleich anstrengend, aber im positiven Sinne. Ich bin am Ende dann, egal ob es ein Training war oder jetzt ein Training ist, danach müde, aber ich bin nicht erschöpft. Und das ist so der spannende Unterschied. Wäre ich erschöpft danach, dann würde ich etwas Falsches tun. Aber egal ob Training oder Vortrag, ich sage immer, das ist wie eine Sporteinheit.
Ja, du kommst ja aus dem Sport, deshalb passt natürlich auch dieser Vergleich. Leistungssportlerin, also Körperspannung, Fokus, Präsenz, das ist für dich definitiv keine Theorie. Wie ist denn daraus jetzt dein Weg für deine heutige Arbeit entstanden?
Also der Leistungssport hat maßgeblich dazu beigetragen, dass ich überhaupt das geschafft habe, was ich geschafft habe, dass ich so weit gekommen bin. Und warum war das einfach so? Ich habe in ganz frühen Jahren schon gelernt, wirklich konsequent zu sein, durchzuhalten, mit Misserfolgen umzugehen, auf den Punkt genau zu funktionieren. Und all diese Facetten habe ich einfach mitgenommen, auch in meinen jetzigen Beruf. Wenn ich auf einer Bühne stehe und einen Vortrag halte, dann muss ich punktgenau funktionieren und die Leistung auch abrufen können. Und das funktioniert auch jetzt. Ich kann krank sein, aber in dem Moment, wo ich auf der Bühne stehe, schalte ich alles andere aus und ich funktioniere. Man darf mich nicht fragen, wie es mir danach geht, und gesund ist es mit Sicherheit auch nicht. Aber was sollen wir als Selbstständiger machen, wenn 1000 Leute im Saal sitzen und wir wurden gebucht? Dann möchte ich meinen Auftraggeber nicht einfach stehen lassen.
Ja, das ist spannend, was du sagst, weil das erinnert mich auch an meine Zeit bei der Tagesschau. Da habe ich mich auch wirklich hingequält teilweise, war auch manchmal erkältet oder die Stimme war nicht so. Und trotzdem, weil wir ja eben selbstständig, wir sind da frei, wir sind halt auch nicht fest angestellt. Und dann, dann lernt man das Funktionieren. Das ist zum einen sehr, sehr positiv, aber auf der anderen Seite kennst du auch, sag ich mal, diese Schattenseite, dieses Funktionieren, dass man manchmal dann auch zu viel über die Grenzen geht.
Oh, das kenne ich allzu gut, da musste ich hart lernen. Also ich musste auch wirklich mal lernen, auch wieder die Balance zu finden. Früher mal habe ich ja wirklich 120, 140 Tage im Jahr gemacht. Und ich habe nicht auf meinen Körper gehört. Mein Körper hat schon lange gesagt, stopp, stopp, es ist zu viel. Und dann habe ich eine spannende Erfahrung gemacht. Meine Stimme ging weg. Ach. Wenn es einfach zu intensiv wurde. Und mein wichtigstes Element war ja die Stimme, um den Inhalt transportieren zu können. Da merkte ich, die Stimme lässt nach. Und ich hatte wirklich ein Erlebnis. Ich war bei einem pharmazeutischen Unternehmen, es war ein großes Event und ich war schon ein wenig körperlich und geistig müde. Und ich hielt dann einen Vortrag, der war relativ lange, der ging 3 Stunden. Und ich merkte nach der ersten Hälfte schon, da ist etwas nicht in Ordnung mit meiner Stimme und sie wurde rauer. Und während der zweiten Hälfte des Vortrages habe ich innerlich meiner Stimme zugeredet. Komm, das schaffst du noch, halte durch, danach gönne ich dir Pause. Und ich habe den letzten Satz gesagt und danach hatte ich 2 Wochen lang keine Stimme mehr.
Wow, aber das ist ja ein wunderbares Beispiel, wie es auf die mentale Stärke ankommt und welchen Einfluss unsere mentale Stärke hat. Ne? Das finde ich unglaublich.
Ja. Und ja, das hängt natürlich alles zusammen. Also der Körper ist unser bester Freund. Nur hören wir so selten darauf. Dieses Erlebnis hat einfach dazu geführt, dass ich wusste, wenn ich so weitermache, dann bin ich mit 50 wahrscheinlich in einem Burnout. Und ich liebe meinen Job über alles. Und ich musste einfach etwas ändern. Und so wie ich jetzt arbeite, behalte ich einfach die Begeisterung und die Leidenschaft bei. Und gleichzeitig bleibe ich auch in meiner inneren Stärke. Und man muss einfach sein Mittelmaß finden.
Ja, und das finde ich total spannend, weil ich denke, da bist du insofern dann Profi geworden, weil das ja auch mit deiner eigenen Geschichte zusammenhängt. Du kommst aus dem Leistungssport, da geht es um Druck. Du hast es selber gesagt, auf den Punkt reagieren, auf den Punkt funktionieren. So, und den Körper wirklich bis in die Extreme fordern. Das ist dieses eine Extrem. Und dann hast du auf deinem Weg gelernt, okay, das ist zum einen sehr, sehr positiv, aber es kann eben auch in die andere Richtung gehen. Und würdest du sagen, deshalb, weil du es selber durchlebt hast, kannst du es auch so gut anderen Menschen mitgeben, andere Menschen auch zu diesem Thema coachen, weil du ganz genau beide Extreme sehr gut kennst?
Ja, es ist vielleicht, viele waren nicht im Leistungssport, aber nehmen wir jetzt einfach nur Führungskräfte oder Vorstände. Die sind permanent immer unter Druck. Und wie schaffe ich es trotzdem, in diesen Drucksituationen diese Souveränität auszustrahlen, aber dann trotzdem innerlich noch die Balance zu halten, dass ich dauerhaft in dieser Stärke einfach bleibe. Und Führungskräfte haben ja nur einen einzigen Grund. Sie sind dazu da, um Konflikte zu lösen. Und das ist immer Druck und immer Stress. Und umso kritischer eine Situation ist, desto höher muss die Kontenance sein. Desto überlegter muss wirklich das Auftreten auch eines CEO sein. Weil egal, wenn er nur einen falschen Satz sagt oder eine falsche Wirkung zeigt, dann gibt es ein Foto davon Und das Foto ist meistens stärker als der gesamte Inhalt. Und da müssen Sie einfach lernen, einfach diese Balance zu finden. In Drucksituationen einfach Kraft zu haben und das auch auszustrahlen. Und im zweiten Schritt auch wirklich Bereiche zu haben, wo man immer wieder in der Lage ist, dann Ressourcen auch einfach zu tanken.
Ja, ganz, ganz wichtiges Thema, weil ja, Burnout ist so hoch wie nie, diese ganze Rate. Wenn wir da mal konkret eintauchen und wirklich mal bei so einem CEO, beim Vorstand, bei einer Vorständin bleiben, wie gehst du daran? Also, weil das merke ich auch in meinen Medientrainings, ich habe ja auch so mit der oberen Führungsetage zu tun. Das sind unglaublich kompetente Menschen, die teilweise ein Riesenpensum pro Tag haben und wirklich in diesem Hustle drin sind. Und wenn man dann mal in so einer ruhigen Minute mit denen spricht, dann geben sie auch häufig zu, ja, also ich bin gerade komplett am Anschlag. Eigentlich kann ich überhaupt gar nicht mehr. Wie ist deine Art, mit den Menschen dann zu arbeiten? Also A, sie diesen Aha-Effekt selber auch spüren zu lassen, okay, so geht's nicht weiter. Und auch diese Bereitschaft zu bekommen, Dinge, Gewohnheiten, Muster zu verändern.
Es kommt drauf an, wofür ich wirklich engagiert werde. Was wirklich das konkrete Anliegen einfach dieser Person ist. Möchte sie besser performen auf den großen Bühnen vor den Aktionären oder möchte sie möglicherweise eine dauerhafte Begleitung haben, dann kann ich auch, ich würde mal sagen, so hinter die Wirkung auch einmal blicken. Obwohl wir beide wissen, dass die wahre Haltung immer von innen heraus einfach auch kommt. Genau. Aber da lassen Sie mich öfters von Anfang an nicht dran. Und deshalb ist der erste Schritt meistens Selbstreflexion. Da geht es um, wie wirkt man überhaupt auf die Aktionäre, auf die Mitarbeiter, auf die Kunden im Fernsehen. Weil sehr häufig sehen sich ja die CEOs nicht mehr oder die Vorstände. Die bekommen ja kein ehrliches Feedback einfach mehr. Es wird einfach wahnsinnig nach oben gelobt und alles war toll und schön und die Hybris oben dann wächst. Und ich bin nicht dazu da, um wirklich den Bauch zu pinseln, aber wirklich aufzuzeigen, wo sind die Macken? Und die finden sich vielleicht großartig, aber in Wirklichkeit sind sie eine absolute Teflon-Pfanne und halten nur eine intellektuelle Ansprache, die keine Sau, Verzeihung, die niemanden interessiert.
Ja, aber das ist schön, ne? Wir können so ehrlich sein, weil wir halt einfach von extern kommen. Und was du sagst, das ist halt so wichtig. Die haben über Jahre keine Kritik mehr gehört, weil natürlich, ne, das kann gefährlich sein für Mitarbeiter. Und dann dürfen wir kommen und wirklich mal Tacheles sprechen. Natürlich sehr wertschätzen, das ist auch wichtig. Ja. Und was ich da spüre, ist aber wirklich immer eine Dankbarkeit, ne? Also, weil die meisten Menschen ja wirklich dann auch dankbar sind, okay, jetzt weiß ich endlich, wo ich ansetzen kann und was ich verändern kann. Also, das finde ich auch nochmal sehr, sehr spannend. Ja, da haben wir so eine gewisse, da dürfen wir, ne?
Ja, da, natürlich sehr konstruktiv immer. Und klar, es gibt ja kein Patentrezept.
Nein.
Und jeder benötigt einfach seinen Wirkungsstil. Und ich schaue einfach darauf, wo sind einfach Macken vorhanden und welche Verhaltensweisen gibt es dazu, die besser zu diesem Persönlichkeitstypus sind. Und jeder kann sich verbessern. Und jeder hat die Möglichkeit, egal in welchem Alter er ist, wirklich seinen Wirkungsstil einfach optimieren, um zu einer Wirkungsexzellenz zu gelangen. Und wenn ich höre, aber Frau Matschnick, ich lasse mich nicht verbiegen, ich bin authentisch, dann kriegen Sie von mir immer die Antwort, ja, sorry, tut mir leid, was können Ihre Mitarbeiter dafür? Mhm. Eine Führungskraft hat nicht die Aufgabe, authentisch zu sein, sondern die hat die Aufgabe, in eine bestimmte Rolle zu schlüpfen. Dafür wurde sie engagiert, dafür wird sie auch bezahlt. Und es gibt so einen Satz, den ich immer wieder gerne loswerde: Man kann wahnsinnig authentisch im Positiven sein, wenn alles gut läuft im Unternehmen, aber äußerst zurückhaltend und reflektiert im Negativen. Ja. Denn dann werde ich mit Argusaugen beobachtet. Und dann muss ich wissen, wie wirke ich.
Das ist total spannend, dieser Aspekt mit authentisch sein. Ne? Also da habe ich in meinen Trainings auch regelmäßig diese Diskussion, wie du auch sagst, ja, ich will mich ja nicht verbiegen, ich will ja authentisch sein. Und meiner Meinung nach ist es wirklich so ein Missverständnis von, was ist authentisch. Wenn ich zu Hause in der Jogginghose auf dem Sofa sitze, bin ich auch authentisch. Ne? So. Und ich lade die Menschen halt einfach ein, eine neue Facette ihrer Wirkung kennenzulernen, weil das ist es ja. Und wenn ich diese Facette dann grundsätzlich auch noch wieder mit reinnehme in Zukunft, dann fühlt die sich irgendwann auch authentisch an. Und ne, das ist ja so der Punkt, dieses zu verstehen, ich kann noch so viel mehr aus mir rausholen, was eigentlich da schon so ein bisschen in mir schlummert. Das ist so der Punkt. Ne?
Ja, Ina, ich gehe da voll mit dir. Da schon, das war, ich glaube, 1927 hat der Soziologe Helmut Plessner einen so tollen Satz gesagt, und er hat gesagt, nichts ist künstlicher als der Mensch. Authentisch sind nur Tiere. Und wir setzen uns immer Masken auf. Wir gehen immer in Resonanz mit anderen Menschen. Wenn heute mein Mann nach Hause kommt, werde ich als Frau zu ihm sprechen. Wenn ich auf der Bühne stehe, nehme ich die Rolle der Speakerin ein. Wenn ich wirklich in einem Coaching bin, dann habe ich eine empathischere, mitfühlende Rolle. Und egal in welcher Situation, mit welchen Menschen wir sprechen, wir passen uns an und wir werden zu einer anderen Rolle. Und das kann man ja spielerisch betrachten. Nichts ist künstlicher als der Mensch.
Authentisch, ja, das ist total, Tiere. Ja, ist total spannend. Wie lädst du Menschen ein, die da so eher in den Widerstand gehen? Ja, also wenn man halt so sagt, jetzt zum Beispiel jemand, der sehr unemotional wirkt, ja, und wir wissen, dass wir Menschen nur begeistern können, wenn wir auch die Emotionen rüberbringen. So, und dann laden wir ihn ein und dann sagt er, ja, nee, das bin ich aber nicht. Das passt jetzt überhaupt gar nicht zu mir. Was ist da so deine Taktik? Wie lockst du ihn aus oder sie aus der Reserve, dass sie selber sieht so, boah, wow, wenn ich das mache, habe ich ja eine komplett andere Wirkung. Ja, fühlt sich ungewohnt an, aber ich könnte mich ja vielleicht mal drauf einlassen.
Ja, ein Instrument ist einfach, ein Video anzusehen oder ein Video zu machen und das dann anzusehen. Und am besten ist, und das ist ein Trick dabei, die denken ja, sie gehen ja vollkommen aus sich heraus. Sie sind sehr lebendig und sehr expressiv. Und mein Trick ist dann einfach, ich schalte den Ton weg.
Ja, ja,
und dann sehen sie plötzlich, ich bin ja nichts anderes als eine Salzsäule. Ohne Emotion. Man sieht vielleicht ein klein wenig die Lippenbewegungen, aber nur minimal. Aber ob da eine Emotion vorhanden ist, eine Gestik vorhanden ist, nichts, gar nichts. Und das ist ganz häufig ein Aha-Effekt. Und du und ich wissen es. Also Körpersprache ist mächtiger als das Wort. Natürlich ist Inhalt auch wichtig. Wir können nicht nur Bullshit erzählen. Aber nur wenn ich gut wirke, überzeugend und passend wirke, dann werde ich gesehen, gehört und auch verstanden. Und wenn ich keine passende, gute, lebendige, expressive Körpersprache habe, dann schalten die Leute ganz häufig ab und wechseln.
Absolut.
Als Trick ist, eine Videoaufnahme einfach machen, dazu einem bestimmten Thema sprechen und den Ton dann beim Abspielen einfach ausschalten. Und dann sieht man sehr häufig, da ist ja null Emotionalität vorhanden.
Ja, absolut Gold wert. Jetzt ist ja dieser Aspekt Embodiment oder dieser Begriff Embodiment so auch seit kürzerer Zeit in aller Munde. Was bedeutet Embodiment für dich?
Embodiment, ich habe schon den Satz erwähnt, unser Körper ist der beste Freund. Also zu einem, unser Körper sagt immer auf der einen Seite, wie ich mich fühle. Auf der anderen Seite kann ich aber meinen Körper auch dazu verwenden, um in ein bestimmtes Gefühl einfach auch zu kommen. Und wie kann man damit arbeiten? Es gibt die Möglichkeit, und da unterscheiden sich Männer und Frauen tendenziell, würde ich mal sagen, mit Männern arbeite ich zuerst über den Körper. Das bedeutet, ich zeige dann einfach ganz konkret, wie sie stehen sollten, wie sie ihre Hände einsetzen sollten, wie sie sich bewegen sollten. Und dadurch erlangen sie dann das Gefühl, zu mehr Souveränität. Frauen sind da tendenziell anders. Den Frauen sage ich dann, stell dir vor, du wärst eine Königin. Stell dir vor, du wärst eine mächtige Frau. Wie würdest du vor Tausenden von Menschen stehen und dich bewegen? Und indem sie sich das dann vorstellen, führt das der Körper dann automatisch auch nach außen aus. Und es gibt ja ganz viele wissenschaftliche Studien auch dazu, wenn ich mich in einer bestimmten Art und Weise hinsetze oder stehe oder einen bestimmten Gesichtseindruck einnehme, hat das automatisch Auswirkungen auf meine Psyche. Körpersprache und Psyche sind eine Einheit und lassen sich nicht trennen. Deshalb empfehle ich einfach, und das kennt man ja schon, es gibt ja Jetzt fällt mir
so Powerpose hier zum Beispiel.
Genau,
ne?
Danke. Ja, genau. Ja, das ja. Powerposing, das wurde natürlich auch revidiert. Also es wurden dann Untersuchungen dazu gemacht und es gibt keine Korrelation und keinen kausalen Zusammenhang dazu. Aber es ist doch egal, wenn mir persönlich es hilft, mich 2 Minuten lang so hinzustellen, einer Siegerpose oder einem ganz breiten Stand, und ich heb den Kopf an, so wie eine arrogante Person. Eine arrogante Person ist meistens sehr von sich selbst überzeugt. Und ich bleib 2 Minuten lang so stehen und ich fühle mich danach dann besser. Wunderbar. Wenn es mir hilft, dann soll ich es einfach auch einsetzen. Oder es ist auch bewiesen, ganz einfacher Trick, wenn es mir nicht gut geht, einfach einen Stift zwischen die Zähne klemmen, 1 Minute lang halten, es machen die Blutgefäße auf, es kommt mehr Blut, mehr Sauerstoff ins Gehirn und es werden Endorphine, Dopamin, Serotonin, die Glückshormone gebildet. Und kurzfristig fühle ich mich wohler. Und deshalb sind so die Techniken einfach, Embodiment, wie kann ich stehen, mich bewegen, um einfach Souveränität einfach mehr auszustrahlen. Da gibt es einfach ganz viele kleine Übungen einfach dazu.
Ja, du hast dieses schöne Bild gebracht, gerade für Frauen, nach dem Motto so, ne, reinschreiten in den Raum wie eine Königin, sich wie eine Königin fühlen. Aus meiner Erfahrung ist es auch immer so, dass die Frauen sich sehr wenig Raum nehmen, sich sehr wenig erlauben. Wie ist da so deine Erfahrung oder was würdest du auch sagen, woran liegt das? Mhm. Wahrscheinlich, ne? Also es ist schon so die eigene Biografie, wie wir auch erzogen worden sind. Aber welche Meinung hast du dazu?
Naja, das ist Generationen, hat es geheißen einfach, wir machen uns kleiner, wir machen schmäler, wir dürfen nicht so präsent sein. Auch wenn heutzutage wirklich sich die Meinungen dazu ändern. Es braucht ja eine ganz lange Zeit, bis sich Frauen das auch trauen. Wir können auch jetzt noch einfach in eine Schulklasse reinschauen. Was machen die Jungs in den Pausenzeiten? Sie kämpfen, sie raufen sich, sie nehmen sich den Raum ein. Und was machen die Mädels? Die stehen irgendwo nett, schmal in einer Ecke und quatschen. Mhm. Und bei Frauen ist es so enorm wichtig, dass sie lernen, den Raum einzunehmen. Ja, es fühlt sich komisch an, aber wenn ich es mal geschafft habe, aus meiner Komfortzone rauszugehen, dann merke ich plötzlich auch, um wie viel freier ich da bin. Und Frauen verbiete ich es, die Oberarme an den Oberkörper zu legen. Du kennst das.
So, ne? So, ja, klein machen.
Ja, und die Gesten erfolgen dann aus den Ellbogen heraus und aus den Handgelenken. Ja. Und sie wundern sich dann, warum sie sich nicht durchsetzen. Ich sage immer, man hat 2 Kakteen mit spitzen Stacheln wirklich an der Seite des Körpers. Somit ist man gezwungen, aus den Schulterngelenken herauszuarbeiten und einfach auch zu gestikulieren. Punkt Nummer 1. Meine lieben Damen, wenn ihr Gesten verwendet, und Gesten sind extrem wichtig, weil ich dadurch Raum einnehmen kann, dann erfolgen die Gesten aus den Schulterngelenken. Das ist aber noch nicht alles. Und das Allerwichtigste bei Gesten ist, bitte die Gesten einen Moment lang stehen lassen. Frauen tendieren noch dazu, hektische, schnelle Gesten zu machen. Aber Gesten wirken nur dann pointiert und effizient, wenn ich diese einen Moment lang stehen lassen kann. Also man kann so grob die Faustformel verwenden, pro Satz eine stehende Geste. Geht nicht immer, aber wenn ich ja die Geste setze, dann soll ich sie stehen lassen. Und der absolute Königsweg wäre, wenn zuerst die Körpersprache kommt und danach erst das Wort. Dass die Leute zuerst sehen, dass ich einen wichtigen Punkt zeige und danach erst sage ich es.
Ich habe auch so die Erfahrung gemacht, dass es diese innere Erlaubnis auch erstmal haben muss, ich darf mir jetzt plötzlich den Raum einnehmen. Also ich bin vielleicht damit aufgewachsen, jetzt mach dich nicht so wichtig, jetzt nimm dich nicht so ernst. So, und wenn das natürlich ein Mädel die ganze Zeit hört, dann kommt es auch nicht so in den Raum reingeschritten. Und das zum einen zu verstehen und dann wirklich umzuframen und sagen, ja, also wenn ich Menschen begeistern möchte, wenn ich Menschen mitnehmen möchte, dann muss ich Raum einnehmen.
Der Körper muss das erzählen, was ich sage. Das muss man sehen. Und das ist wie, als wenn ich kleinen Kindern Märchen vorlese. Die hören nur dann zu, wenn der Körper spricht. Und deshalb sage ich dann sehr häufig, stellen Sie sich vor Ihnen sitzen wirklich viele, viele, viele Kinder. Und die müssen Sie jetzt alle mit Ihrer Präsentation in den Bann nehmen. Und dazu muss der Körper sprechen.
Und jetzt ist es häufig so, dass die Frauen häufig in so einem Zwiespalt sind. Zum einen dieses, also wenn ich zu viel Raum einnehme, dann wirklich vielleicht auch zu dominant, ja, und werde dann wieder eben auch nicht so ernst genommen oder ich wirke zu weich. Wie gehst du so in deinen Trainings, in deinen Coachings genau mit diesem Spagat um? Zum einen als kompetente Führungskraft wahrgenommen zu werden, aber auch nicht so in dieses Männliche, also zu krass in dieses Männliche reinzugehen.
Das ist mir ganz wichtig. Wir Frauen müssen Frau bleiben. Aber ich verwende da immer so eine kleine, ich sage immer, man muss playing strong können, aber auch playing soft. Und zwar playing strong, dieses starke Auftreten mit dem festen Stand, mit dem erhobenen Kopf, mit den großen raumfüllenden Gesten, ist dann angesagt, wenn ich Kompetenz darstellen muss. Wenn ich argumentiere, wenn ich auf einer Bühne stehe, also immer dann, wenn ich auch auf Widerstand oder in konfliktären Situationen mich verteidigen muss, dann ist Kompetenz gefragt. Durchsetzen, Status, Macht. Autoritär auch zu wirken. Und dann gibt es Playing Soft. Und Playing Soft ist eher die weiche Körpersprache. Wenn ich zuhöre, dann werde ich nicht mit erhobenem Kopf und mit einem starren Körper vor jemandem sprechen, dem schenke ich kein Vertrauen, sondern werde ich meinen Kopf neigen, dann werde ich nicken, dann werde ich einen weichen Gesichtsausdruck haben, dann werden meine Handgelenke und meine Geste auch lockerer werden und ich signalisiere ihm dann, ich höre dir zu, ich bin vollkommen bei dir. Wenn ich aber danach dann antworte, um wieder fachlich kompetent zu wirken, dann switche ich dann sofort wieder in Playing Strong. Also wirklich in die synchrone Haltung einfach. Und das andere ist die asynchrone Haltung, also eher das Weiche. Und wenn ich diesen Spagat schaffe, dann wirke ich weder zu hart, nicht vermännlicht, sondern ich schaffe es auch weich zu wirken. Und man braucht beides. Man braucht Playing Soft, um Vertrauen aufzubauen, Mitgefühl zu zeigen, Sympathie zu stärken. Und beide Aspekte sind wichtig.
Ja, jetzt hast du dieses Wort Playing schon benutzt. Es gibt ja auch so die sogenannten Spiele der Macht, wo es, ich nenne mal eine Regel zum Beispiel insofern gibt, im Meeting, die Männer unterhalten sich und die Frau würde jetzt grundsätzlich eigentlich nur was beitragen, wenn sie ja wirklich denkt, das ist jetzt wichtig. Aber hier gibt es ja insofern eine Spielregel, auch zu Wort melden und dieses Spielchen mitspielen. Wie siehst du das, diese Regeln, Spiele der Macht, um wirklich auch wahrgenommen zu werden, um sich auch einen Platz zu erkämpfen? Weil bei Männern heutzutage ist es ja nach wie vor so, wenn ich den Mund halte, finde ich auch nicht statt. Also wir reden hier ein bisschen in Klischees, So wird es jetzt mal anschaulich. Wie weit würdest du sagen, muss man teilen, also, weil ich denke mal, man muss sie kennen, die Spielregeln. Man kann dann selber entscheiden, wie weit spiele ich damit. Wie siehst du das?
Das beginnt ja meistens schon vor dem Meeting. Also wir sind sehr klischeehaft unterwegs. Wir sprechen immer nur bitte von Tendenzen. Aber jetzt nehmen wir mal an, es gibt ein Meeting. Frauen kommen sehr häufig 15 Minuten vorher oder 10 Minuten vorher, dann setzen sie sich hin.
Und top vorbereitet, ne?
Top vorbereitet, na klar. Bereiten sich hin, lesen schon die Agenda durch und sitzen am Platz ganz schmal. Die Männer kommen 5 Minuten vorher, eine Minute vorher. Und die setzen sich nicht hin, sondern zuerst wollen sie gesehen werden. Und dann schauen sie, wen habe ich schon lange nicht mehr gesehen? Und dann gehen sie auf den zu, begrüßen sie sich, tauschen sich aus und erst danach setzen sie sich hin, aber nicht so brav und klein wie eine Frau, sondern sie ziehen den Stuhl weg, dann haben sie eine breite Sitzhaltung, die Unterlagen werden mal auf die Seite geschoben, dann dehnen sie sich aus, die Hände auf die Armlehnen links und rechts und dann heißt es, so, ihr habt mich jetzt alle gesehen, jetzt können wir anfangen. Das sollten wir natürlich als Frauen nicht machen. Aber wie wär's denn, wenn ich mich mal hinsetze und nicht schmal sitze, sondern dass ich meine Arme links und rechts positioniere, dass ich den Mut habe, bevor das Meeting beginnt, schon den ersten Satz zu sagen, dass ich meine Stimme schon mal gehört habe, dass die anderen meine Stimme schon mal wahrgenommen haben. Und für viele Frauen ist das schwer, diesen Raum auch in Meeting einzunehmen. Es gibt eine Übung. Ich habe mich selbst darin geübt. Und zwar, ich fliege ja sehr häufig. Und es gibt sehr häufig die Situationen, dass ich den Mittelsitz habe.
Jetzt kommt die, ja, spannend. Oh, ich bin sehr gespannt. Ja.
Und am Abend oder morgens fliegen ja tendenziell mehr Männer. Und die Männer, egal ob sie beim Fenster sitzen oder am Gang, die dehnen sich immer aus. Und wenn ich einen Mittelsitz habe, dann habe ich immer Trainingsstunde. Das bedeutet, ich setze mich auf den Mittelsitz und lege die meine Hände auf den Armlehnen links und rechts ab. Und was passiert dann? Zuerst beginnt der Kampf um den Raum. Jeder versucht sich links und rechts versuchen sich die Armlehnen zu schnappen. Und dann ist meine Aufgabe, du bleibst jetzt. Du gibst nicht nach.
Ich super, Monika. Ich bin total begeistert von der Übung.
Und das Schöne ist, das dauert vielleicht 10 Sekunden. Mhm. Und nach 10 Sekunden habe ich Raum. Den ganzen Flug über. Keiner kommt mehr in mein Territorium.
Klasse. Finde ich genial.
Das sind so kleine Übungen, um einfach sich mal im Meeting ein Ticken breiter hinzusetzen, seinen Brustkorb einfach aufrichten und diesen Raum einfach einzunehmen, auch gedanklich. Ich bin da, ihr sollt mich sehen, ich möchte gesehen werden. Und allein diese Vorstellung führt ja schon dazu, dass ich auch anders agieren werde. Die nehmen mich anders wahr. Und dadurch bin ich auch bereit, auch anders in den Raum reinzurufen.
Das ist so witzig, dass du diese Situation aus dem Flieger jetzt so als offizielle Übung auch hier vorstellst. Weil ehrlich gesagt habe ich das so im Kleinen für mich immer so innerlich schon mal so gemacht. Ja, aber mir war das gar nicht so bewusst, dass das eigentlich grundsätzlich ein geniales Training ist. Weil man kann dann ja auch seine Gedankenmuster beobachten. Welche Gedanken hat man da? Okay, mache ich das jetzt nochmal? Legt der jetzt da wieder seinen Arm drauf? Mache ich das jetzt? Darf ich das? Herrlich! Ich bin total begeistert. Und das ja durchzuziehen, hat ja auch sehr viel mit Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen zu tun. Jetzt hast du vorhin im Vorgespräch, das fand ich auch nochmal sehr spannend, gesagt, dass die Zeit beim Sport und als Leistungssportlerin dir unglaubliches Selbstbewusstsein gegeben hat. Wie hängt das zusammen? Weil ich mir jetzt fast eher so vorstelle, okay, Leistungssport, viel Druck, viel Vergleich, viel Bewertung. Wie kann ich da mein Selbstbewusstsein aufbauen?
Wenn man nicht von sich selbst überzeugt ist, im Leistungssport wird nichts funktionieren. Und es stimmt schon, ich habe sehr viel nennen wir es mal, Kritik erfahren. Ich wurde permanent in jeder Trainingsstunde ausgebessert und korrigiert. Aber dieses Feedback, das ich erhalten habe, hat mich immer auch weitergebracht. Und ich bin selbst gewachsen. Und das ist auch heute noch so geblieben. Ich bin nicht fertig. Jeder Tag ist ein Tag des Lernens. Und jeden Tag versuche ich ein Stückchen besser zu werden. In irgendeinem kleinen Bereich. Und wenn mir das dann gelingt, so in Mini-Schritten, in Summe ergibt sich daraus dann etwas sehr Positives, weil mit jedem Stück, das ich dazu lerne, stärkt es mich natürlich auch innerlich. Aber man muss auch, man darf keine Hybris bekommen. Man muss immer auch sagen, ich lasse mich auch korrigieren, ich lasse mir Feedback geben und da ist mein Mann, ist mein kritischster und schrecklichster Feedbackgeber und ich hasse es.
Aber er kennt dich natürlich auch unglaublich gut, ne?
Und also er hat jedes Mal die Aufgabe, wirklich meine Bühnenperformance zu beurteilen und jedes Mal habe ich einen riesen Kloß im Hals, wenn er sagt, da muss ich mal kurz rausgehen, dann komme ich wieder. Und er hat recht. Er hat recht. Und wenn ich in der Lage bin, das anzunehmen, dann wachse ich auch ein Stück. Und was anderes, was vielleicht davor passieren muss, das haben wir jetzt weggelassen, ich muss mir selbst mal bewusst machen, was für ein toller Mensch ich bin. Und was ich alles auch kann. Und was für eine einzigartige Person ich bin. Und ein Beispiel in Seminaren. Ich habe ein Seminar, wir machen Videoaufnahmen und ich frage dann eine Frau, na, wie findest du dich auf der Aufnahme? Und eine Frau sagt sofort, oh Gott, wie ich klinge, wie ich dastehe. Und außerdem dieser Pullover und die Schuhe gehen ja gar nicht.
Ich sehe auch noch so dick aus, ne?
Ja, Klassiker, immer, ich bin zu dick. Ja. Und frage ich danach einen Mann, dann zieht er sich an und dann ist die Antwort, naja, gar nicht so schlecht. Und das müssen wir lernen. Also wir können von den Männern ganz viel lernen. Und zwar zuerst den Fokus auf das Positive richten. Was ist gut? Was funktioniert wirklich toll? Und was sind meine Stärken? Und an denen muss ich dranbleiben. Die muss ich ausbauen und noch stärker machen. Und erst am zweiten Blick schauen wir dann drauf, was ist vielleicht nicht so gut und was können wir optimieren.
Ja, ja, du hast gerade so was Schönes auch gesagt, ne, dass wir viel zu wenig darauf auch schauen, worauf können wir stolz sein? Was machen wir gut? Also auch wirklich täglich mal zu gucken, hey, was ist heute gut gelaufen? Ja, nicht nur immer, okay, was habe ich vielleicht gegen die Wand gefahren oder sonst irgendwas. Und apropos stolz drauf sein, das Potenzial sehen. Dieser Podcast heißt ja Wirkungsvoll. Was würdest du sagen, Monika, was macht deine Wirkung aus? Was ist da deine Stärke?
Dass ich Menschen liebe. Seit ich mich erinnern kann, war für mich immer ganz klar, ich möchte mit Menschen arbeiten, immer. Und es ist für mich ist, ich glaube, das Großartigste, dass ich das, was ich in mir fühle, auf meinen beruflichen Bühnen ausleben kann. Und es ist immer ein anderes Setting, wenn ich auf einer großen Bühne stehe, da muss ich ja so viel Energie und Leidenschaft in den Raum reinbringen. Und wenn ich da dann etwas zurückkriege vom Publikum, wir gehen in Verbindung, in Interaktion, dann erhalte ich so viel Stärke, dass ich dann selbst mit ganz viel Freude einfach nach Hause gehe. Und ein anderes Setting ist dann, das ist jetzt eher, wenn ich dann in einem Coaching bin und es ist eine schwierige Situation und wir müssen ein schwieriges Thema bearbeiten, das nicht leicht ist. Aber ich merke danach dann, ich habe nun dieses Leben ein Stückchen mehr reicher gemacht. Dann bin ich total glücklich. Also ich bin glücklich darüber, Menschen etwas anbieten zu können, etwas geben zu können. Und wenn sie es annehmen, ist das für mich ein wunderbares Geschenk.
Ja, und diese Leidenschaft, die du auch gerade mitbringst, die spüre ich in jeder Pore. Also ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich fand den Austausch sehr, sehr spannend und ich denke, wir haben viele, viele Impulse mitgenommen. Vielen Dank, Monika.
Ich danke dir.
Ja, ihr Lieben, und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da oder kommentiert. Sagt gerne, was ihr noch hören möchtet, was euch gefallen hat. Wir freuen uns über jeden Kommentar. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Tag und denk dran, wirkungsvoll bist du dann, wenn du deine Wirkung kennst.